Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Greiner, für die Begrüßung. Herzlich willkommen auch von mir nochmal heute hier und vielen Dank auch nochmal an alle Beteiligten dieser Veranstaltung und generell des Gedenkens in diesen Tagen. Wie gesagt, ich war schon einmal hier für einen Vortrag und es ist aber sehr besonders für mich zu diesem, oder mit diesem grauenvollen Anlass hier nochmal zu Ihnen zu sprechen oder heute zu Ihnen zu sprechen. In den 1990er Jahren offenbarte sich in der wiedervereinigten Bundesrepublik eine Eruption rechter Gewalt. Dazu gehörte der erste Anschlag auf die Lübecker Synagoge vom 25. März 1994. Doch die Täter handelten nicht, wie häufig angenommen, in einem Vakuum. Die Brandspuren des Terrors gegen Juden, wie Ronen Steinke das klassifiziert, führen zurück bis in die Nachkriegszeit. Sie geben Aufschluss auf den gesellschaftlichen Kontext der 1990er Jahre und sie finden sich auch in der Gegenwart wieder. Ebenso lässt sich nachzeichnen, welche Formen der Solidarität sich infolge der Angriffe entwickelt haben und wo diese ausgeblieben ist. Davon möchte ich hier heute sprechen. Ich habe also mit Ihnen eine kleine Reise von den 1990er Jahren in die Vergangenheit und dann von dort wieder in die Zukunft vor. Ganz kurz zur groben Struktur dessen, was ich hier heute ansprechen will. Ich werde etwas zu zeitgeschichtlichen Elementen, die hier für meiner Meinung nach eine Rolle spielen, sagen, dann etwas über die Ideologie, die im Zusammenhang des Brandanschlages hier in Lübeck, denke ich, eine Rolle gespielt hat und auch etwas zur Solidarität, die sich gebildet hat oder die sich in manchen Fällen auch nicht bildet, sagen. Ganz kurz vorweg noch eine persönliche Anmerkung. Für mich ist das heute auch eine persönliche Zeitreise, denn ich bin, wie gesagt, in den 1990er und frühen 2000er Jahren in Lübeck aufgewachsen, unter den Eindrücken der Gewalt, von der heute hier die Rede sein wird. Zur Tatzeit des Anlasses meines heutigen Vortrages war ich 11 Jahre alt. Die darauf folgenden Brand- und Baseballschlägerjahre in Lübeck waren aber auch für mich prägend, besonders mit dem schon genannten Brand in der Lübecker Hafenstraße. In dieser sozusagen Doppelrolle spreche ich hier heute. Grundlage des Historisierens ist der Abstand und auch stellt man mit dem Historisieren selber Abstand zum Geschehen her. Das fällt auch mir nicht ganz leicht. Ich möchte hier aber nicht unversucht lassen, einige Schlaglichter auf diese Zeit und ihren zeitgeschichtlichen Kontext zu werfen. In der Geschichtswissenschaft ist es durchaus üblich, die Geschehnisse erst mit einem zeitlichen Abstand von 30 Jahren mindestens zu erforschen. Und ich glaube, das ist aus verschiedenen Gründen auch ganz gut so. Es gibt aber seit den 1990er Jahren bereits zahlreiche Versuche, das Geschehen juristisch, sozialpsychologisch, pädagogisch und sozialwissenschaftlich einzuordnen. Und darauf kann ich natürlich auch zurückgreifen. Zunächst also zur Zeitgeschichte. Ich beginne mit meinen Betrachtungen, vielleicht für einige überraschend, nicht in den 1990er Jahren, sondern 2001. Im Februar dieses Jahres wird eine Bombenattrappe vor der Lübecker Karlebach-Synagoge gefunden. Als Folge sagte die jüdische Gemeinde eine Gebetsstunde ab. Chaim Kornblum, damaliger Vorbeter der Gemeinde, und seine Familie, die in dem Gebäude wohnten mussten, ihre Wohnung verlassen. Er erinnert sich später an die Frage seines 5-jährigen Kindes, Zitat, Papa, Mama, wieso gibt es Leute, die uns so sehr hassen? Zitat Ende. Dieser gegen Jüdinnen und Juden gerichtete Terrorakt war in Lübeck möglich, auch wenn nach den beiden Brandanschlägen 1994 und 1995 Konsequenzen gezogen werden sollten. Dies machte abermals deutlich, dass es in Lübeck nach wie vor einen Nährboden für solche Taten gab, dass der Anschlag 1994 kein singuläres Ereignis war, sondern somit auch nicht als Einzeltat betrachtet werden kann und dass der Schutz somit notwendig ist und er sogar durch eine ständige Polizeipräsenz nicht hundertprozentig hergestellt wurde. Doch zurück in die 1990er Jahre. Am 25. März 1994, kurz vor dem Pessachfest, um 2.20 Uhr nachts entzündeten die vier Täter Stefan Markus Westphal, Nico Trapil, Dirk Bußberg und Boris Sven Holland Moritz mit Hilfe von Brandsätzen einen unverschlossenen Seitenangang der Karlebach-Synagoge in der Lübecker Altstadt. Ein Vorraum brennt völlig aus. Dann fressen sich die Flammen in den ersten Stock. Die fünf BewohnerInnen, die dort schlafen, können sich in letzter Sekunde ins Freie retten. Übrigens wurde das Pessachfest, wie mir gesagt wurde, trotzdem gefeiert. Also zu Pessach wird die Befreiung der Jüdinnen und Juden aus der Sklaverei der Pharaonen und ihr Auszug aus Ägypten gefeiert, ein Familienfest. Hier einige Bilder nach dem Brand bei dem Besuch von Ignaz Bubis, von dem hier heute noch mehrfach die Rede sein wird. Dass eine Besonderheit des Brandes hier in der Lübecker Altstadt ist vielleicht einerseits, dass er nicht bagatellisiert wurde und dass Täter ermittelt wurden. Der Prozess gegen die vier Täter endet im April 1995 mit einer Verurteilung zu Haftstrafen zwischen 2,5 und 4,5 Jahren wegen Beihilfe zur Brandstiftung und Brandstiftung. Nach Auffassung des Gerichts gibt es keine sichere Grundlage für eine weitergehende Verurteilung wegen versuchten Mordes, da die Angeklagten bestreiten, von den Wohnungen im Obergeschoss gewusst zu haben. Bereits in der Nacht auf den 8. Mai 1995, den Gedenktag anlässlich der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus, gibt es erneut einen Brandanschlag auf die Synagoge, bei dem ein angrenzender Schuppen völlig ausbrennt. Die Tat bleibt unaufgeklärt. Dem ersten Brand folgen vier Brandjahre, wie Michael Bouteiller das genannt hat, mit zahlreichen antisemitisch und rassistisch motivierten Anschlägen in Lübeck. Diese Brandjahre lassen sich, so möchte ich argumentieren, einerseits in eine jahrelange Welle rechter Gewalt in Deutschland einordnen. Es lassen sich andererseits aber auch einige Spezifika der Lübecker Situation herausarbeiten, die auch das Erinnern dieser Zeit sowie ihre Folgen beeinflussen. Darüber hinaus steht der Anschlag auch in der Tradition spezifisch antisemitischer Gewalt und des modernen Antisemitismus, was in der Bearbeitung dieser Zeit ebenfalls nicht unterschlagen werden sollte. Der Historiker Janosch Steuwer warb vor kurzem auf einer Veranstaltung in Berlin dafür, weniger nach den Ursachen und stärker nach den Folgen der Anschläge der 1990er Jahre zu fragen. Ich denke, dass aus historischer Perspektive beides relevant ist und beginne hier zunächst mit der Frage, wo kam das her? Es wird häufig gesagt, dass es sich hier vermutlich um den ersten Brandanschlag auf eine Synagoge seit dem Nationalsozialismus oder dessen Ende handelte. Das bringt zudem die Frage auf, und leider muss man diese Frage in Deutschland stellen, warum gab es diese Synagoge noch? Wie konnte die Synagoge den 9. November 1938 und die Zeit bis 1945 unbeschadet überstehen? Der Grund hierfür ist sehr einfach und baulicher Natur, das wissen die meisten von Ihnen vermutlich. Während der Novemberpogrome 1938 wurde die Synagoge nur deshalb nicht in Brand gesetzt, weil sie zum einen unmittelbar an das St. Ann-Museum grenzte und zum anderen bereits für den Verkauf an die Stadt Lübeck vorgesehen war. SA-Trupps verwüsteten aber die Inneneinrichtung des Gebäudes, zuvor waren bereits Wertgegenstände geraubt worden. Wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, fragen wir aber natürlich nicht nur nach Gebäuden, sondern auch nach Menschen. Am 6. Dezember 1941 beispielsweise mussten sich rund 90 Jüdinnen und Juden in der St. Annenstraße 11 versammeln. Etliche von ihnen waren bereits zuvor aus ihren Wohnungen in das Asyl der jüdischen Gemeinde gezwungen worden. Der sogenannte Hamburger Transport mit den LübeckerInnen und SchleswigholsteinerInnen ging in das besetzte Lettland. Im Februar 1942 wurden etwa 1000 Kinder, Frauen und Kranke mit Lastwagen in den Bekenik-Gewalt transportiert und dort erschossen. Nur 6 der aus Lübeck deportierten Jüdinnen und Juden überlebten. Und so kommt es, dass in diesem Wald nahe Riga eben einer dieser Gedenksteine an die Deportierten aus Lübeck erinnert. Wenn wir also über Judentum in Deutschland nach der Shoah sprechen, dann sprechen wir über eine extrem fragile Situation, die immer auch darauf verweist, wie wenige der Verfolgung entrinnen konnten. Auch das Gedenken an das Geschehene mussten sie teils gegen massive Widerstände und unter Gefahren erstreiten. Gleichzeitig wurden die NS-Täter gesellschaftlich und juristisch geschont. Die Journalistin Annemarie Heckmann schrieb anlässlich des ersten Brandanschlags auf die Synagoge hier in den 90ern, Zitat: Es wird niemand im Ernst behaupten, dass die Bundesbürger in den vergangenen 50 Jahren wegen ihrer Schuldgefühle aufgrund der Nazi-Verbrechen unmäßig gelitten hätten. Und in diesem großen Club durften sich die Täter sicher fühlen. Zitat Ende. Wir wissen unter anderem dank des Historikers Uwe Danker, dass die SchleswigholsteinerInnen nicht nur besonders empfänglich und engagiert waren, was den Nationalsozialismus und seine sogenannte Volksgemeinschaft anging, sondern auch, wie einflussreich die Führungseliten des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein nach 1945 waren. Die alten Nazis, sie beschwiegen nicht nur ihre Taten, sondern sie brachten andere zum Schweigen und machten ihren Einfluss über Jahrzehnte geltend. Sie verbreiteten ihre Memoiren, arbeiteten in einflussreichen Positionen, ob als Juristen oder als Staatsanwälte oder als Lehrerinnen und Lehrer. Sie waren in der Politik tätig und organisierten sich in Veteranenverbänden. Lars C., einer der Täter des Anschlages, bekannten Anschlages in Mölln, sagte im Juli 1993 in einem Gespräch mit dem Journalisten Günther Kahl, Zitat: 1988 oder 89 hatten wir einmal eine Stunde, da brachte der Lehrer eine Schallplatte mit einer Goebbels-Rede mit in den Unterricht. Der Lehrer sagte dann, wie gut das alles war und stand regelrecht stramm. Zitat Ende. Wir haben es hier also mit so etwas wie einer transgenerationellen Weitergabe dieser Dinge zu tun, mit Prägung und Einflussnahmen und letztlich auch mit Ideologie, wie der des Antisemitismus, die über Generationen natürlich, weil nie wirklich aufgearbeitet, weitergetragen wurden. Was haben die Großeltern ihren Enkeln erzählt und was haben die daraus gemacht? Wir wissen aus der Studie »Opa war kein Nazi« von Harald Welzer und anderen, die Ende der 90er Jahre erschien, dass gerade die Enkelgeneration die Geschichten, die familiär überliefert wurden, häufig beschönigt haben, also die Rolle der Großeltern darin beschönigt haben. Das Wissen über NS-Täterschaft in der eigenen Familie unter nichtjüdischen Deutschen ist bis heute eher gering. Stattdessen sah man sich eben häufig selbst maßgeblich als Opfer, etwa im Kontext der Aussiedlung aus den ehemaligen Ostprovinzen oder der Bombardierung deutscher Städte wie eben Lübeck. Oder man identifizierte sich schlichtweg selbst mit den Verfolgten und sah sich selbst als solche. Dinge wie etwa das Polizeibataillon 307 aus Lübeck sind erst sehr spät thematisiert worden, ganz anders als die Lübecker Märtyrer beispielsweise. Das Wissen über Todesmärsche, über Stalags, also Stammlager für sowjetische Kriegsgefangene, also Verbrechen der Wehrmacht, Verbrechen vor der eigenen Haustür, war über lange Zeit überdeckt. Und nicht zufällig, so würde ich sagen, war das Themenfeld Nationalsozialismus bei Neonazis über lange Zeit und gerade in den 1990er Jahren ein Hauptmobilisierungsfeld. Zwei Wehrmachtsausstellungen, also die erste mit dem Titel Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, kratzten ab 1995 den Mythos der sogenannten sauberen Wehrmacht an und trugen die Auseinandersetzung konkret in die Familien. Gleichzeitig gab es eine sehr starke Agitation gegen diese Ausstellung in sehr vielen Städten bis hin zu Anschlägen und dabei auch immer wieder zum Schulterschluss zwischen Neonazis und Konservativen. So mobilisierte die NPD 1997 etwa 5.000 ihrer Mitglieder und SympathisantInnen für eine Demonstration in München gegen die Ausstellung. Der größte Aufmarsch der Neonazis in der Geschichte der Bundesrepublik bis dahin. Auch in Kiel beispielsweise marschierten Neonazis 1999 gegen die Ausstellung. Die extreme Rechte war mit diesem Thema gesellschaftlich keineswegs isoliert, sondern fand oder sah auch, dass sie Anklang fand. Und dies war eben ein Teil der Gesellschaft, in der die Täter des Brandanschlags auf die Synagoge aufwuchsen. Für potenzielle Wiedergänger des Nationalsozialismus waren aber nicht nur familiäre, sondern auch ganz alltägliche lebensgeschichtliche Prägungen einflussreich. Sie konnten auch einfach in der von Neonazis bevölkerten Kneipe Onkels in der Bäckergrube etwas aufschnappen oder bei den Informationsständen der NPD vor dem Stadion des VfB Lübeck. Lübeck war in den 1990er und frühen 2000er Jahren eine Hochburg des gewaltbereiten und organisierten Rechtsextremismus. Nach Schätzung des Lübecker Bündnis gegen Rassismus gehörten zur Zeit des Anschlags auf die Karlebach-Synagoge rund 100 Personen zur militanten rechten Szene der Hansestadt. Wir sind nun also wieder in den 90er Jahren angelangt. Was ist das für eine Zeit? Dem Mauerfall und der Wiedervereinigung folgten eine massive Welle rechter Gewalt gegen Geflüchtete, Migrantinnen, Obdachlose, übrigens eine der Hauptopfergruppen mit den meisten Toten und andere Gruppen in West- und Ostdeutschland, die sich vor allem in den Jahren vor dem ersten Brandanschlag in Lübeck ereignete. Dass heute meist besonders herausragende und folgenschwere Anschläge und Pogrome und eine kurze Kette genannt werden, also Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen werden meist genannt, kann nicht über ihre Allgegenwart hinwegtäuschen. Aus Angstzonen wurden später sogenannte national befreite Zonen. Aus den Baseballschlägerjahren stieg unter anderem der nationalsozialistische Untergrund NSU hervor. Rund 30 sogenannte fremdenfeindliche Gewalttaten hatten Sicherheitsbehörden zu Beginn des Jahres 1991 pro Monat registriert. Im September waren es dann 225, im Oktober 489 Gewalttaten, deren Täter vielfach offen bekannten Hoyerswerda nachzueifern. Zu diesen Taten zählten mehr als 220 Brandanschläge, die besonders Schrecken in der Öffentlichkeit hervorriefen. Das Bild der allerorts brennenden Wohnheime von sogenannten Ausländern dominierte die Diskussion und wurde in der kollektiven Erinnerung zu einem Signum dieser Jahre. Mindestens 219 Todesopfer rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung 1990 sowie 16 weitere Verdachtsfälle zählt die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Bundesregierung wertet 113 Tötungsdelikte als rechtsmotiviert. Ich glaube, dass eine der wichtigen Fragen, die in diesem Zusammenhang zu stellen ist, die ist, was eigentlich aus den geschätzten 20.000 Tätern geworden ist, wo sie weiter gewirkt haben, welche Strukturen sie aufgebaut haben. Und das, denke ich, auch wäre auch im Fall Lübeck wichtig und lohnenswert. In Lübeck gab es antisemitische Taten bereits spätestens seit den 1980er Jahren, also solche, die heute überliefert sind. 1983 und 1987 wurde der jüdische Friedhof im Stadtteil Meusling geschändet. Im zweiten Fall gab es dazu Farbschmierereien mit dem Schriftzug der FAP, also Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, eine Neonazi-Partei. Lübeck galt in den 1990er Jahren als Hochburg der Deutschen Volksunion, der DVU. Rund 8% der Stimmen holten die Rechtsradikalen in der Hansestadt bei den Landtagswahlen 1992. Übrigens ähnlich viele, wie ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut, bei der Bürgerschaftswahl für die AfD jetzt gestimmt haben, wenn ich das richtig sehe. 19% der Stimmen holte die Partei in den Stadtteilen Meusling und Bunte Kuh, eines ihrer Spitzenergebnisse. Lübeck war damals eine Art Grenzland aufgrund der Nähe zur ehemaligen DDR. Und ich glaube, dass diese besondere Situation hat das Geschehen hier auch beeinflusst. Wir wissen heute, dass westdeutsche Kader aus der Neonazi-Szene in Ostdeutschland Strukturen aufgebaut haben, direkt nach der Wende. Es gab also eine gegenseitige Beeinflussung. Und im Anschluss an den eingangs genannten oder den Hauptanlass heute, an den 25. März 1994, gingen die Angriffe in Lübeck jahrelang weiter. Sie sehen hier einen kleinen Ausschnitt aus einer Chronologie von dem Autor Ron Steinke aus dem Buch Terror gegen Juden, das ich schon genannt habe. Da ist der Anschlag in Lübeck verzeichnet in, wie Sie sehen, einer langen Reihe von Anschlägen. Diese Aufzählung antisemitischer Taten schreibt sich über 91 Seiten fort, also von 1945 an. Es gab nach dem Anschlag auf die Synagoge noch eine Briefbombe eines österreichischen Rechtsextremisten an den stellvertretenden Bürgermeister Dietrich Samait. der das Urteil gegen die Synagogenbrandstifter als zu milde kritisiert hatte. Verletzt wurde ein anderer Mitarbeiter im Rathaus schwer an der Hand. Und dann gab es die schon bereits genannte Bombenattrappe auf dem Gelände der Synagoge 2001. Der evangelische Pastor Harek beispielsweise predigte Toleranz und gewährte einer algerischen Familie Kirchenasyl. Am 25. Mai 1997 brannte die katholische St. Vizelin-Kirche fast komplett aus. Hakenkreuze waren zu sehen, Schriftzüge wie Harek, wir kriegen dich. Und drei weitere sehr ähnliche Anschläge folgten dann im Juni. Ein Täter wurde verurteilt. Ja, es gab eine wirklich lange Kette der Anschläge. Hier nur ein Ausschnitt aus dem Stadtteil St. Jürgen, also wirklich einem Stadtteil in Lübeck aus den Jahren 1996 und 1997. Ein Tiefpunkt für Lübeck war sicherlich der Brand in der Hafenstraße, über den wir auch schon, angesprochen haben, der folgenschwerste rassistische Brandanschlag in der Bundesrepublik. Es gab in der Stadt Lübeck, wie wir auch wissen, beispielsweise gegen Michael Bouteiller eine sehr starke Hetze durch Neonazis und nicht nur in Lübeck. Darüber konnte ich mich auch nochmal im Zuge meiner momentanen Recherchen überzeugen, dass der Name Bouteiller häufig in Neonazi-Publikationen auch auftaucht. Gleichzeitig kann man sagen, dass auch der Umgang mit Neonazis und Antifaschismus in der Stadt Lübeck nicht immer konsequent war. Es gab ja verschiedene Aufmärsche in den 1990er Jahren, die teilweise mit massiver Gewalt durchgesetzt wurden. Beispielsweise am 14.03.1998 gab es hier in Lübeck über 400 Festnahmen von Antifaschistinnen durch die Lübecker Polizei bei Protesten gegen einen Nazi-Aufmarsch des Bündnis Rechts, die damals ihren Wahlkampf hier durchführten. Dutzende Personen wurden dabei auch verletzt. Ich komme nun kurz zu dem Thema Ideologie. Ob die Angeklagten im Falle der Karlebach-Synagoge überhaupt wussten, was sich hinter den Mauern des Gebäudes in der Lübecker St. Annenstraße verbarg, wurde immer wieder angezweifelt. Zeugenaussagen belegen lediglich, dass Nico T. und seine Freunde, die auf dem Weg zum Sozialamt hier öfter vorbeikamen, von einer sogenannten Judenschule sprachen. Nico T. und Boris H.P. glaubte, Angela K., die Mutter von Nikos Partnerin, seien, Zitat, wahrscheinlich sogar zu dumm, um zu wissen, was eine Synagoge überhaupt ist, Zitat Ende. Während der Verhandlung antwortete Nico T. auf die Frage, warum sie sich ausgerechnet die Synagoge als Ziel gesucht haben, mit der Gegenfrage, vielleicht aus Rassenhass? Die Angegriffenen waren eben auch, das ist vielleicht heute auch wichtig zu betonen, mehrheitlich Zugewanderte zu dieser Zeit, und eventuell wurde das vermischt, wurde der Antisemitismus mit einer Form des Rassismus dort verbunden gegen die eben langsam ankommenden sogenannten Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Und es verband sich eventuell, das müsste man eben wirklich näher evaluieren, mit einem antislawischen Rassismus, über den bis heute auch übrigens sehr wenig bekannt ist. Ja, es ist, wie gesagt, wichtig zu wissen, dass die Gemeinde, so wie es mir auch jetzt im Vorfeld vereinzelt erzählt wurde und sicherlich einige hier mich sehr, sehr gut ergänzen können in meinem geringen Wissen, eine sehr kleine Gemeinde war und auch bis 2001 keine eigenständige Gemeinde, also an die Hamburger Gemeinde angegliedert war. Es gab sehr wenige Teilnehmende an den Gottesdiensten und die jetzt neu ankommenden Mitglieder aus der ehemaligen Sowjetunion waren mitunter auch einfach damit beschäftigt, sich hier zurechtzufinden, hier anzukommen, sich gesellschaftlich hier anzudocken, also mitten im Prozess der Zuwanderung, der Einwanderung. Die Synagoge, so wurde mir gesagt, war auch eine soziale Anlaufstelle. Und erst, das ist mir dann wiederum bekannt, die neuere Generation der Nachfahren der sogenannten Kontingentflüchtlinge meldet sich häufiger auch sehr selbstbewusst zu Wort. Die Tätergruppen nun besonders der frühen 90er Jahre waren andere als die teils terroristischen Strukturen von Neonazis in Westdeutschland der 80er Jahre, also beispielsweise die Wehrsportgruppe Hoffmann. Und es sind auch andere Strukturen daraus hervorgegangen, wie beispielsweise der NSU. Es lässt sich diskutieren, ob rechte Gewalt vielleicht als Klammer sinnvoller ist als nur Rechtsextremismus, da wir es teilweise mit einer sehr diffusen Situation zu tun haben. Auch in Lübeck waren die Täter eher diffus rechts und man kann nicht von einem geschlossenen Weltbild ausgehen oder von organisatorischer Eingebundenheit. Einer der vier gefassten Brandstifter gab allerdings zu, dass er sich große Mengen an Propagandamaterial der DVU zuschicken ließ, um es im Bekanntenkreis zu verteilen. Der Politikwissenschaftler Michael Kohlstruck sagt dazu, Zitat, eine Klassifikation als politische Gewalt kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn die Gewaltakteure wenig mehr zu ihrer Begründung vorbringen als eine Ablehnung von Ausländern. Zitat Ende. Hier in den frühen 90er Jahren waren es insbesondere die schwächer ideologisierten maskulinen Szenen oder maskulinen Jugendkulturen, wie Michael Kohlstruck das auch nennt, die in einer singulären zeitgeschichtlichen Konstellation zu Urhebern politischer Gewalt wurden. Es sind eben meist junge Männer gewesen, die sich häufig auf die Akzeptanz der Jugendarbeit verlassen konnten. Im Fall Lübeck wurde sehr häufig auf die soziale Situation der Täter hingewiesen. Sozial schwache und vernachlässigte, deklassierte junge Erwachsene werden allerdings nicht automatisch zu Neonazis, sondern können auch ganz andere Entscheidungen treffen. Warum sie aber Jüdinnen und Juden als Feinde erklären und Gewalt gegen sie ausüben, das verlangt, denke ich, nach einer Erklärung. Es ist vielleicht die einfachere Variante, diese Dinge zu externalisieren, also sagen, das sind eben andere, das gehört nicht zu uns, oder eben von Einzeltätern zu sprechen. Interessant fand ich auch, dass nach der sozialen Situation unter den Betroffenen eigentlich kaum gefragt war. Also es wurde viel über die soziale Situation der Täter geredet, aber ganz wenig über diejenigen, die von dem Anschlag betroffen waren. Es ist, denke ich, in Frage zu stellen, ob es so etwas wie Einzeltaten überhaupt gibt, denn die Angriffe finden natürlich nie im luftleeren Raum statt und es ist kein Zufall, welche Opfer sich die Täter wählen. Interessant fand ich auch bei den kleinen Recherchen, die ich für diesen Vortrag gemacht habe, dass die Neonazis teilweise behaupteten im Anschluss, der Anschlag sei von PalästinenserInnen ausgeführt worden. Also das passt vielleicht so ein bisschen zu der Rede, die man heute auch wiederfindet von dem sogenannten importierten Antisemitismus, der im Anbetracht dessen, was ich eben referiert habe, zur NS-Geschichte und seinen Folgen natürlich komisch anmutet geradezu und auch, ich denke, historisch fragwürdig ist, denn der moderne Antisemitismus in der islamischen Welt ist vielmehr ein Import aus Europa. Und gleichzeitig ist es natürlich elementar wichtig, alle Formen des Antisemitismus wahrzunehmen, also den rechten Antisemitismus, leider den linken Antisemitismus und hier vor allen Dingen in der Form des israelbezogenen Antisemitismus und auch den Antisemitismus in muslimischen Communities. Ich komme zum letzten Punkt, zu Solidarität oder ihrem Ausbleiben. Nach den Pogromen im Sommer 92 in Rostock-Lichtenhagen solidarisierte sich Ignaz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit den Angegriffenen. Am 2. November 1992 reiste er mit Generalsekretär Michel Friedmann nach Rostock und er sagte, Zitat, dass alles in denselben Topf gehört, weil es keinen Unterschied gibt bei den Gewalttaten. Zitat Ende. Er sagte auch, dass die Hoffnung, dass sie, also die Gewalttäter, sich durch eine Änderung des Artikels 16, also Grundgesetz auf Asyl, beruhigen ließen, ein Irrtum gewesen sei. Also auch eine große Debatte dieser Zeit, die sicherlich mit in diese Dinge reinspielt. Ignaz Bubis warf der DVU, aber auch der Partei der Republikaner vor, mit ihren Hetzparolen zu Brandanschlägen anzustacheln. Er sprach, das ist sehr bekannt geworden, von geistigen Brandstiftern. Der Publizist Ralf Giordano schrieb am 25.11.92, also im selben Monat, an den Bundeskanzler Helmut Kohl und sagte, dass er nach den jüngsten Mordfällen den Glauben und die Hoffnung verloren habe, dass die Regierung einen wirksamen Schutz gegen den Rechtsextremismus und seine antisemitischen Gewalttäter bieten könne. Und er rief, das ist sehr eindrücklich gewesen damals, zum bewaffneten Selbstschutz von Jüdinnen und Juden auf. Er sagte, Ich warne Regierung, Bundestag, Länderparlamente, Verfassungsschutz und Polizei davor, die Entschlossenheit dazu zu unterschätzen. Nie wieder werden wir Überlebenden des Holocaust, unseren Todfeinden, wehrlos gegenüberstehen, sagte er. Es ist bekannt, dass viele diesem Aufruf auch folgten und dass sie damit nicht einfach wehrlos waren, sondern Akteure in diesem Geschehen. Auch in Lübeck ist bekannt, dass gerade ja, migrantische, postmigrantische Gruppen es sich zum Ziel gesetzt haben, die Neonazis aus der Stadt herauszuhalten, teilweise durchaus erfolgreich. Im Fall der Synagoge hier in Lübeck gab es eine schnelle und breite Solidarität, wie heute noch wahrzunehmen ist. Am Folgetag demonstrierten 4.000 Menschen unter dem Motto »Lübeck hält den Atem an« in Lübeck. Das ist ein Artikel aus den Lübecker Nachrichten, den ich dazu gefunden habe, mit einem, wie ich finde, sehr beeindruckenden Bild, zu dem man sicherlich auch mehr herausfinden könnte, weil wo es um den Anschlag auf die Synagoge geht und dann ein türkisches Transparent, ein türkischsprachiges Transparent zum gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus aufruft, so wie ich das mir sagen habe lassen. Es gab eine Reihe von Demonstrationen, auch hier ein sehr eindrückliches Bild, wie ich finde, von dieser Schülerinnen-Demonstration. Und das andere Bild hatten wir vorhin auch schon gesehen. Das sind Schüler in der Geschwister-Pensky-Schule vor der Synagoge mit selbstgemalten Plakaten. Also es gab sehr viel Solidarität, es gab Stimmen von außen, es gab den Zentralrat, der sich aussprach, es gab Stimmen aus der Politik, des Bundespräsidenten. Und wir können heute darüber sprechen, wie nachhaltig die Solidarität war und was sie eben auch positiv bewirkt hat. Und das, was wir seit der Selbstenttarnung des NSU vor allen Dingen erleben, ist eine starke Betroffenenvernetzung. Und sowas hat es, glaube ich, in dieser Zeit selber in der Form noch nicht gegeben. Das ist etwas Neueres. Das lässt sich ganz gut vergleichen hier anhand von zwei Publikationen. Das obere ist herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung in Schleswig-Holstein und dokumentiert den Prozess zur Karlebach-Synagoge. Und das untere ist die Dokumentation des Prozesses zum Anschlag in Halle 2019. Sie sehen allein schon an dem Umfang, dass da einfach wahnsinnig viel passiert ist in der Zwischenzeit. Es hat gerade von den Betroffenen des Anschlages oder der verschiedenen Tatkomplexe in Halle 2019 eine starke Vernetzung gegeben und vor allen Dingen ein sehr starkes Auftreten in der Nebenklage in diesem Prozess. Und das führt dazu, dass sehr viel auch dokumentiert wurde. Ja, ich möchte gerade zur Solidarität auch aus dieser unteren Publikation nochmal Kathi Lang sprechen lassen, eine Nebenklagevertreterin im Halle-Prozess. Sie sagte in ihrem Abschlussplädoyer, dass die Tat zu unermesslichem Leid geführt habe und tiefe Spuren bei den Überlebenden hinterlassen habe, aber den Betroffenen des Anschlags sei es gelungen, miteinander ein Band der Solidarität zu knüpfen. Ob Jüdinnen und Juden, Migranten, Muslime oder Besucher des Kiezdöners dort in Halle, sie hätten jene Allianz geschaffen, die der Angeklagte versucht habe zu vernichten. Sowohl die Überlebenden der Synagoge als auch aus dem Kiezdöner hätten betont, dass sie hier waren, hier sind und hier bleiben werden und dass jüdisches sowie migrantisches Leben Teil der Gesellschaft bleiben werde. Abschließend wolle sie daher mit einem Zitat von Molly S., die als Betroffene ausgesagt habe. Das Zitat ist bewusst nicht ins Deutsche übersetzt worden, da die deutsche Sprache keine äquivalente Übersetzung für People hat. Und Molly S. sagte dort, he messed with the wrong person, he messed with the wrong family and he messed with the wrong people. Auch Naomi Henke-Gümbel, die sich zur Tatzeit in der Synagoge in Halle befunden hat, sagte abschließend nach diesem Prozess, kommentierte ihn mit den Worten, was aus dem Elend jedes Tages erwuchs, ist Solidarität. Und gleichzeitig haben wir es heutzutage mit einer desaströsen Situation zu tun, ich spreche über den 7. Oktober und die Folgen, über weltweiten Antisemitismus und häufig, das ist immer wieder von Betroffenen so geäußert worden, ausbleibender Solidarität. Ich denke, man muss die wenigen guten Beispiele für Solidarisierung herausarbeiten, die es gibt. Und gleichzeitig lässt sich eben konstatieren, dass in Halle die Polizei nicht da war und in Berlin war sie ebenfalls nicht da, als im Oktober Brandsätze das Gemeindezentrum in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte trafen. In dem attackierten Haus ist neben einer Synagoge unter anderem eine Kindertagesstätte untergebracht. Der polizeiliche Startschuss des Berliner Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Ich denke, es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu fragen, wer in diesem Diskurs spricht. Also das ist immer wieder auch von den verschiedenen Betroffenen betont worden, welche Rolle die Betroffenen als Akteure haben, nicht nur als Statisten, und was die Gewalt mit ihnen gemacht hat. Ich denke, dass wir insgesamt die Gesellschaftsgeschichte der deutschen Nachkriegsgesellschaften und auch der 1990er Jahre anders erzählen müssen, statt mit Mythen zu arbeiten. Also Mythen, wie ich gezeigt habe, der sogenannten erfolgreichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus oder auch die vermeintliche Erfolgsgeschichte der Wiedervereinigung. Wir sollten uns heute fragen, mit welchen Erkenntnissen der Gegenwart wir die Geschichte der 1990er Jahre betrachten. Ich komme zum Schluss. Es gibt, das wird immer wieder konstatiert, kaum Forschung zum Geschehen in Lübeck in den 1990er Jahren, obwohl ja immer wieder gesagt wurde, es sei der erste Brandanschlag nach 1945 gewesen, was die Synagoge betrifft. Wie gesagt, Hafenstraße, der folgenschwerste rassistische Brandanschlag, geht häufig eben auch unter. Nun ist es doch eigentlich, also gerade was die Synagoge hier angeht, ich habe die Solidarität gezeigt und so weiter, für die Stadt eventuell eine runde Geschichte, die man erzählen könnte. Warum aber ist es nicht so bekannt und etabliert? Und ist es eigentlich historische Forschung, die benötigt? Das sollte man sich auch mal wieder fragen, was kann die historische Forschung eigentlich leisten, was bisher sowieso schon, oder was bisher nicht geleistet wurde. Ich habe drei kleine Thesen zu dieser Unbekanntheit, zu den Leerstellen im bundesweiten Diskurs. Das erste ist, dass Quellen für die Erforschung meist entstehen durch Berichterstattung, Gerichtsprozesse, die Arbeit der Betroffenen und weiterer Solidaritätsarbeit. Dafür waren die Voraussetzungen in diesem Fall offenbar eher schlecht. Und es ließ sich nicht an die bekannten Fälle erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit anknüpfen. Es hat, wie ich gezeigt habe, sicherlich mit der Situation der Gemeinde in der Zeit zu tun, mit anderen Problemlagen. Es hat, wie ich aus dem Fall Hafenstraße weiß, auch damit zu tun, dass Betroffene wie auch Unterstützende einfach ausgebrannt waren, dass sie andere Dinge in ihrem Leben zu organisieren hatten. Und letztendlich spricht natürlich auch hieraus ein in Deutschland zerrüttetes und verunsichertes Verhältnis zwischen nicht-jüdischen oder unseren christlichen Mitbürgern, wie ich sie mal nennen möchte, und jüdischen Menschen. Und das betrifft eben häufig auch die Solidaritätsarbeit, vielleicht nur ein Aspekt, dass diese Form der Solidaritätsarbeit, von der ich gesprochen habe, häufig von Linken gemacht wird. Nun ist es aber so, dass Linke häufig wenig Verbindungen in die jüdischen Gemeinden haben und dass sie letztendlich, das habe ich auch schon gesagt, ein eigenes Problem mit Antisemitismus haben. Der zweite Punkt betrifft die schlichte Menge an Fällen in den 90er Jahren, die ich auch schon benannt habe, und vielleicht auch den Zeitpunkt des Lübecker Anschlags. Also 1994 ist dann in dieser Kette schon relativ spät. Das ganze Brandgeschehen in Lübeck ist eigentlich, fällt so ein bisschen aus dem zeitlichen Rahmen. Darüber können wir vielleicht noch sprechen. Und das letzte Bild betrifft eben das Selbstbild der Hansestadt Lübeck als weltoffene Stadt. Und hier sollte man sich vielleicht fragen, ob es gut wäre, statt die Dinge zu externalisieren, auf Einzelne auszulagern, vielleicht auch sinnvoll wäre, eine wirkliche Selbstbefragung stattfinden zu lassen. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank.
Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.